Heute ist Donnerstag, der 21. August 2025. Willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Michael. Bist du bereit für politische Diskussionen?
Aber immer. Jetzt mehr denn je. Hallo Jana. Hallo allerseits. Willkommen zu unserem Programm.
Wir beginnen den ersten Teil des Programms mit einer Diskussion über die Versuche, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Werden die Bemühungen des US-Präsidenten und der europäischen Staatsoberhäupter zu einem Friedensabkommen führen? Danach sprechen wir über die Kritik von Rechtspopulisten in der EU an der Vergabe von Fördermitteln in Höhe von über 17 Millionen Euro für islambezogene Forschungsprojekte. In unserem Wissenschafts- und Technologiethema sprechen wir heute über eine Studie, die die Umwandlung von Gedanken in eine maschinelle Stimme beschreibt. Und zum Schluss sprechen wir über ein Programm zur Anwerbung von US-Wissenschaftlern zum Arbeiten in Europa. Ist Europa nach Trumps drastischen Kürzungen von Forschungsgeldern und wissenschaftlichen Projekten nun dabei, US-Wissenschaftler abzuwerben?
Natürlich ist das Abwerbung, aber es ist Abwerbung für einen guten Zweck. Ich würde sagen, es ist Abwerbung im Namen der Wissenschaft.
Ich bin mir sicher, dass wir eine interessante Diskussion darüber führen werden. Aber jetzt erzähl uns doch bitte, worüber wir im zweiten Teil des Programms sprechen werden.
Der Rest des Programms ist der deutschen Sprache und Kultur gewidmet. Die heutige Grammatiklektion konzentriert sich auf den Conditional Part 1, Konjunktiv 2. Und wir sprechen darüber, dass Schloss Neuschwanstein, eine der berühmtesten Sehenswürdigkeiten Deutschlands, jetzt endlich als UNESCO-Weltkulturerbe anerkannt wurde. Außerdem wurden noch zwei weitere interessante Schlösser in die UNESCO-Liste aufgenommen. Um den Gebrauch der Redewendung dieser Woche nicht auf den Kopf gefallen sein zu demonstrieren, sprechen wir über Albert Einstein und seine erste Frau Mileva Maric. Einstein gilt als der bedeutendste Physiker aller Zeiten. Aber welchen Anteil hatte seine Frau an der berühmten Relativitätstheorie?
Interessante Themen. Los geht's.
Reaktionen europäischer Staatsoberhäupter auf das Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin.
Die Folgen des Gipfeltreffens zwischen Donald Trump und Wladimir Putin in Alaska vor mehr als einer Woche sind noch spürbar. Vor allem deshalb, weil es keine nennenswerten Ergebnisse gab. Trump hatte gehofft, die Aufmerksamkeit von der Kontroverse um Jeffrey Epstein abzulenken. Er bereitete Putin, der von vielen als Paria angesehen wird, weil er den längsten Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat, einen herzlichen Empfang. Nach dem Gipfeltreffen wiederholte Putin die Argumente, mit denen er den Krieg in der Ukraine gerechtfertigt hatte. Und Trump schlug vor, dass die Ukraine einige Forderungen Putins akzeptieren sollte. Die europäischen Staatsoberhäupter reagierten prompt auf Trumps Vorgehen. Sie reisten zu Gesprächen nach Washington und bekundeten ihre Besorgnis um die Ukraine. Sie konnten Trump von einem Gebietstauschabkommen mit Russland abbringen. Trump schlug dennoch vor, direkte Gespräche zwischen Zelensky und Putin zu arrangieren. Die europäischen Staatsoberhäupter konnten zwar eine formelle Zustimmung zu Landzugeständnissen an Russland verhindern, doch Trumps Vorgehen verschafft Putin letztlich mehr Zeit. Jedes Treffen erfordert Planung und seine Gespräche über einen Waffenstillstand sind im Sande verlaufen.
Und in der Zwischenzeit bombardiert Putin weiterhin Zivilisten in der Ukraine. Welchen Sinn hatte dieses Gipfeltreffen überhaupt?
Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sollen die Verhandlungen von Präsident Trump und Präsident Zelensky mit den NATO-Führern zeigen, dass es inmitten dieses ganzen Chaos noch Potenzial für einen Dialog gibt.
Meiner Meinung nach ist der Begriff Verhandlungen hier sehr großzügig. Es klingt eher nach Erpressung.
Ein Gebietstausch könnte der Region aber etwas Stabilität bringen. Ist es nicht besser zu verhandeln, als die Kämpfe endlos fortzusetzen?
Ein Tausch? Komm schon, Jana. Putin will ukrainische Gebiete gegen ukrainische Gebiete tauschen, die er nicht kontrolliert. Wenn er bekommt, was er will, wird ihn das nur noch bestärken. Genau wie es Hitler bestärkt hatte, als die Tschechoslowakei 1938 gezwungen wurde, das Sudetenland abzutreten.
Diplomatie bedeutet oft schwierige Kompromisse. Alle Kriege enden mit Verhandlungen und dieser Prozess ist oft unangenehm.
Aber nicht alle Verhandlungen beenden Kriege. Sieh dir nur Russland und Japan an. Es gibt keinen offiziellen Friedensvertrag zwischen den beiden Ländern, da Japan die Kurileninseln nach dem Zweiten Weltkrieg nie an Russland abgetreten hat. Die Geschichte zeigt, dass das Nachgeben bei Aggression und Erpressung langfristig oft zu weiteren Konflikten führt. Die EU reagiert auf Kritik an Forschungsprojekten zum Islam.
Die EU-Kommission hat die Vergabe von Forschungszuschüssen in Höhe von über 17 Millionen Euro durch den Europäischen Forschungsrat an verschiedene islambezogene Forschungsprojekte verteidigt und damit auf Kritik von rechtsextremen politischen Gruppierungen reagiert. Rechtsgerichtete Mitglieder des Europaparlaments stellten den Wert dieser Projekte in Frage und behaupteten, sie würden den Islam fördern und die Islamfeindlichkeit verstärken. Zu den hervorstechenden Projekten gehören eine 2,5 Millionen Euro Initiative zur Erforschung der Entwicklung des Scharia-Rechts und eine 2,3 Millionen Euro Studie über den islamfeindlichen Diskurs in Europa. Es gibt ein strenges Peer-Review-Verfahren, um Transparenz und Exzellenz bei der Vergabe von Forschungszuschüssen durch den Europäischen Forschungsrat zu gewährleisten. Seit seiner Einrichtung im Jahr 2007 hat der Europäische Forschungsrat mehr als 17.000 Projekte finanziert. Diese haben bedeutende Beiträge zur Wissenschaft geleistet und zu 200.000 Veröffentlichungen geführt. Darüber hinaus zeugen zahlreiche renommierte Auszeichnungen, darunter 14 Nobelpreise, von der Rolle des Europäischen Forschungsrats bei der Förderung verschiedener Forschungsgebiete.
Jana, 17 Millionen Euro sind jetzt aber nicht so viel, oder?
Einige dieser Projekte haben für Stirnrunzeln gesorgt, insbesondere was den Fokus auf dem Islam und auf Themen wie Islamfeindlichkeit angeht. Aber du siehst das offensichtlich anders.
Jana, der Europäische Forschungsrat investiert in Projekte auf der Grundlage ihrer wissenschaftlichen Qualität und Relevanz. Aber noch wichtiger ist, dass wir erst einmal Wissen erwerben müssen, bevor wir uns eine Meinung bilden und Maßnahmen ergreifen können. Ich bin überrascht, dass du das nicht so siehst.
Wer sagt denn, dass ich das nicht so sehe? Ich weise nur darauf hin, dass es Menschen gibt, die solche Projekte als eine Fehlleitung von Ressourcen betrachten.
Aber ist das nicht genau der Grund, weshalb wir Forschung in diesen Bereichen brauchen? Das Verständnis kultureller und gesellschaftlicher Entwicklungen kann helfen, Vorurteile abzubauen.
Solange es nicht den Eindruck erweckt, dass eine bestimmte Sichtweise gefördert wird. Der Europäische Forschungsrat muss darauf achten, bei der Vergabe öffentlicher Gelder nicht voreingenommen zu wirken.
Ich bin trotzdem der Meinung, dass Wissen extrem wichtig ist, um Probleme wie Islamfeindlichkeit zu bekämpfen.
Michael, wir sagen beide dasselbe. Ich plädiere einfach dafür, vorsichtiger zu sein, was den Schein der Dinge und eine mögliche Verzerrung der Realität durch bestimmte Darstellungen angeht.
Forscher können Gedanken von Patienten entschlüsseln.
Eine am vergangenen Donnerstag in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie beschreibt, wie Wissenschaftler der Stanford University ein experimentelles Hirnimplantat entwickelt haben, das Gedanken interpretieren und in Text übertragen kann. Damit wird eine direkte Verbindung zwischen dem für die Sprache zuständigen Bereich des Nervensystems und externen Geräten hergestellt. Diese neue Technologie erzielte eine Genauigkeit von 74% bei der Umwandlung der Gedanken von Patienten in eine maschinelle Stimme. Um eine unbefugte Entschlüsselung zu verhindern, haben die Forscher ein Passwort festgelegt, das der Patient verwenden muss. Bemerkenswert ist, dass die Schnittstelle mit einer Erfolgsquote von 99% erkannte, wenn ein Patient versucht hat, das Passwort über seine Gedanken zu steuern. Die Forscher sind optimistisch, dass die Gehirn-Computer-Schnittstellentechnologie eines Tages Menschen, die nicht sprechen können, eine fließende Kommunikation ermöglichen wird und dass der Prozess so natürlich wie eine normale Unterhaltung sein wird. Sie glauben, dass bereits vorhandene Funktionen verbessert werden können, während gleichzeitig die Privatsphäre bei der Interpretation von Gedanken gewahrt bleibt.
Absolut phänomenal! Menschen mit neurologischen Störungen zu helfen, dass sie sprechen können, ist ein unglaublicher Fortschritt. Ich kann kaum glauben, dass wir das tatsächlich noch zu unseren Lebzeiten erleben dürfen.
Die Studie ist auf jeden Fall faszinierend. Aber ehrlich gesagt wirft sie für mich auch einige ethische Fragen auf.
Was soll denn daran unethisch sein? Wenn es Menschen hilft, die sonst nicht kommunizieren können, ist das doch eine gute Sache, oder etwa nicht?
Anderen zu helfen ist natürlich lobenswert. Aber was ist, wenn sie dann Dinge kommunizieren, die sie eigentlich nicht preisgeben wollten? Es gibt einen schmalen Grat dazwischen, jemandem zu helfen und dessen private Gedanken auszuhorchen. Außerdem besteht die Gefahr von Fehlinterpretationen.
Aber ist das nicht ein Problem, mit dem wir auch in unserem täglichen, normalen Kommunikation zu tun haben? Fehlinterpretationen kommen ständig vor, auch wenn wir offen und direkt miteinander sprechen.
Aber wer entscheidet, was ethisch ist, wenn es um die Gedanken anderer Menschen geht?
Wenn Wissenschaftler interne Sprache korrekt entschlüsseln können, könnte das zu einem Durchbruch bei unserem Verständnis der menschlichen Kognition führen. Es gibt Forscher, die sagen, dass Sprache für das Denken gar nicht unbedingt notwendig ist. Vielleicht sollten wir erst einmal erforschen, wie diese Mechanismen wirklich funktionieren, bevor wir sie ablehnen, weil wir sie als invasiv empfinden. Wirbt Europa nach Trumps drastischen Kürzungen US-amerikanische Wissenschaftler ab?
Die Trump-Regierung hat umfangreiche Kürzungen bei Forschungsgeldern vorgenommen und Förderprogramme und wissenschaftliche Projekte eingestellt. Als Reaktion darauf hat die Universität Aix-Marseille in Südfrankreich das Programm Safe Place for Science ins Leben gerufen, um US-amerikanische Forscher zu unterstützen, die von diesen Kürzungen betroffen sind. Das Programm investiert 15 Millionen Euro in die Anwerbung von Wissenschaftlern und stellt ihnen 3 Jahre lang Sonderforschungsmittel zur Verfügung. Trotz potenzieller Schwierigkeiten bei der Umsiedlung und der im Vergleich zu den USA niedrigeren Gehälter hat das Programm bereits rund 600 Bewerber angelockt, darunter Wissenschaftler von Universitäten wie Harvard, Columbia, Stanford, Johns Hopkins und von der NASA. Die Universität hat bereits in der Vergangenheit Forscher unterstützt, die aus Konfliktgebieten geflohen sind oder vertrieben wurden. Jetzt vollzieht sich eine historische Wende, da die USA nun zu den Ländern gehören, aus denen Wissenschaftler flüchten. Frankreich arbeitet sogar an einem neuen Einwanderungsstatus für wissenschaftliche Flüchtlinge. Andere europäische Institutionen arbeiten an ähnlichen Initiativen.
Wow, ich denke, wissenschaftlicher Flüchtling wäre für viele eine Art Ehrenzeichen.
Findest du das nicht aber auch etwas problematisch? Europa nutzt im Grunde genommen eine Krise in den USA aus, um die eigenen Forschungseinrichtungen zu stärken.
Tja, die USA sind hier ganz klar der Verlierer. Mir geht es um die Wissenschaft. Diese Wissenschaftler sind unglaublich begabt und hochqualifiziert. Sie haben es verdient, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem sie ihre Forschung ohne politische Einflussnahme betreiben können.
Aber sollte Europa sich nicht lieber darauf konzentrieren, die eigenen Forscher zu unterstützen?
Warum soll nicht beides gehen? Die Wissenschaft kommt doch der ganzen Welt zugute, der gesamten Menschheit. Europa hatte in der Vergangenheit wissenschaftsfeindliche Phasen und die USA hatten damals europäischen Wissenschaftlern geholfen, Forschung zu betreiben. Im Moment herrscht in den USA ein wissenschaftsfeindliches Klima. Nun ist Europa an der Reihe.
Du siehst das also nicht als eine Art Abwerbung?
Nein, überhaupt nicht. Ich sehe es als einen Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt. Conditional Part 1. Konjunktiv 2. With würden and models. Schloss Neuschwanstein. Endlich Weltkulturerbe.
In Deutschland gibt es zahlreiche UNESCO-Weltkulturerbestätten. Dazu zählen bekannte Bauwerke wie der Kölner Dom. Doch nun haben es noch drei weitere berühmte Gebäude auf diese Liste geschafft, von denen man eigentlich denken würde, dass sie längst schon Teil des Weltkulturerbes sind. Die von König Ludwig II. Erbauten Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und das neue Schloss Herrenchiemsee.
Schloss Neuschwanstein ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Wenn ich ein ausländischer Tourist wäre, würde Neuschwanstein ganz oben auf meiner Liste der Attraktionen stehen.
Das Schloss steht nicht nur bei dir ganz oben auf der Liste. Über 1 Million Menschen besuchen es jedes Jahr. Es ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Deutschlands.
Wie kommt es, dass es erst jetzt als Weltkulturerbe anerkannt wurde? Müsste es nicht eigentlich das erste deutsche Bauwerk auf der Liste überhaupt sein?
Wenn es nur nach der architektonischen und historischen Bedeutung ginge, würdest du richtig liegen. Rate mal, was noch zählen könnte.
Ist es zu kitschig?
Das Schloss ist ziemlich kitschig. Da hast du recht. Immerhin soll es als Vorlage von Disneys berühmtem Cinderella-Schloss gedient haben. Aber das würde die UNESCO sicherlich nicht davon abschrecken, es zum Weltkulturerbe zu erklären.
Könnte es sein, dass das Schloss ohnehin schon so berühmt ist, dass es in den Sommermonaten regelmäßig zu einem Verkehrschaos kommt, weil so viele Leute dorthin wollen?
Für diesen Denkansatz würde ich dir einen halben Punkt geben.
Wieso nur einen halben?
Ich glaube, der hohe Andrang der Besucher könnte etwas damit zu tun haben, dass die lokale Bevölkerung lange gezögert hat, das Schloss als Weltkulturerbe vorzuschlagen. Erst kürzlich gab es einen positiven Bürgerentscheid.
Ich verstehe. Vielleicht haben die Menschen befürchtet, dass noch mehr Touristen kommen würden.
Ich denke, in dieser Hinsicht war die Aufnahme als Weltkulturerbe nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Außerdem ist der Tourismus eine wichtige Wirtschaftskraft der Region.
Jetzt hat das Schloss Neuschwanstein die anderen beiden Schlösser in den Schatten gestellt. Und wir haben noch gar nicht über sie gesprochen.
Stimmt. Das Schloss Linderhof ist zwar um einiges kleiner als Neuschwanstein, es ist aber das einzige voll ausgebaute Schloss aus diesem Ensemble und auch das einzige, das länger von König Ludwig II. Bewohnt wurde.
Woran liegt das?
Ich könnte mir vorstellen, dass er lieber auf Schloss Linderhof wohnen wollte. Zum einen, weil Neuschwanstein erst 6 Monate vor seinem Tod fertiggestellt wurde, und zum anderen, weil es hier die einzigartige Venusgrotte gibt.
Das klingt ziemlich verrucht.
Das ist eine künstlich errichtete Tropfsteinhöhle, in der der König ferne Orte und Opernszenen mit geschickten Lichteffekten nacherleben konnte.
Nicht auf den Kopf gefallen sein. To not be born yesterday. Albert Einstein und Mileva Maric. Heute soll sich mal alles um Albert Einstein drehen. Einstein wird häufig der bedeutendste Physiker aller Zeiten genannt, und zwar vor Newton, Maxwell, Bohr oder Heisenberg. Er wurde 1879 in Ulm geboren und ist auch in Deutschland aufgewachsen. Somit gilt Einstein als Deutscher. Aber auch die Schweiz und die USA können hier Ansprüche geltend machen.
Er war auch mal 5 Jahre staatenlos, denn er hatte in Deutschland den Wehrdienst verweigert.
Genau. Einsteins Laufbahn als Physiker war ziemlich ungewöhnlich. Hier können wir Leuten Hoffnung machen, die Spätentwickler sind. Man ist nicht unbedingt auf den Kopf gefallen, wenn man als Kind ein wenig später dran ist.
Einstein war sehr spät dran. Er sprach erst mit 3 Jahren und dann auch nur sehr ungern und zögerlich. Die Lehrer seiner Volksschule informierten seine Eltern, Alberts geistige und soziale Entwicklung sei verlangsamt. Seine gesamte soziale Umgebung hielt ihn für begriffsstutzig.
Er war auch ein schlechter Schüler auf dem Gymnasium und später in der Schweiz, richtig?
Das stimmt nun wieder ganz und gar nicht. Das ist ein Mythos, der nicht stirbt. Einsteins erster Biograf hatte das Schweizer Notensystem mit dem deutschen System verwechselt. So kann es gehen. Aber nein, Einstein bewies in der Schule, dass er nicht auf den Kopf gefallen war. In den Naturwissenschaften war er herausragend. In den Sprachen leider eher nicht so gut.
Auch eckte er wohl im strikten Schulsystem des Deutschen Kaiserreichs an. Er galt als schwierig und respektlos.
Da legte er wohl den Grundstein als Rebell. Er verließ das deutsche Gymnasium ohne Abschluss. Den musste er mühsam in der Schweiz nachholen, da er die Aufnahmeprüfung an der ETH Zürich wegen seiner schlechten Französischkenntnisse nicht bestanden hatte.
Ach ja, Französisch. Dabei bewies Einstein bereits mit 16 Jahren, dass er nicht auf den Kopf gefallen war. Er verfasste sein erstes wissenschaftliches Essay.
Das wurde aber nie veröffentlicht.
Er schaffte es an die ETH Zürich. Dort fiel er durch ständiges Blaumachen auf und studierte für Prüfungen die Mitschriften seiner Kommilitonen. Es ging ihm gegen den Strich, nur formales Wissen auswendig zu lernen. Aber hier lernte er seine spätere erste Frau, Mileva Maric, kennen.
Ja, sie war eine der wenigen Studentinnen an der ETH. Sie war wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Sie und Einstein heirateten im Jahr 1902. 1905 publizierte Einstein die berühmten Annus Mirabilis-Papiere. Eines davon legte den Grundstein für die Relativitätstheorie, für die Einstein 1921 den Nobelpreis erhielt.
Es wird immer wieder hervorgebracht, dass Einstein bei diesen grundlegenden Arbeiten die Mitarbeit seiner hochintelligenten Frau unterschlagen hat, um den alleinigen Ruhm einzuheimsen. Ist da etwas dran?
Es ist gut möglich. Leider gibt es dafür keinen einzigen Beleg. Der größte Hinweis kommt von Mileva Maric selbst, die ganz klar das Gefühl hatte, von Einstein bestohlen und hintergangen worden zu sein. Leider gibt es keine Schriftstücke in ihrer Hand, die zeigen würden, dass sie an der Theorie gearbeitet hat.
Aber in Briefen an sie bezeichnet Einstein die Theorie als unsere Arbeit.
Das wird von den Forschern so erklärt, dass Einstein sie als Resonanzgesprächspartnerin benutzt hat, um seine Ideen auszufeilen. Dafür spricht, dass er später noch wesentliche Beiträge zur Quantenphysik leistete, während sie wegen ihrer gemeinsamen Kinder keine Karriere hatte.
Naja, wenn es wahr ist, bin ich wirklich froh, dass sie wenigstens die Gewinnprämie für den Nobelpreis als Teil des Scheidungsdeals eingestrichen hat.
Ja, weder sie noch Einstein waren auf den Kopf gefallen.
So, das war die Episode 476, die wir heute abgedreht haben. Jana, es ist schön, dass du wieder da bist und eine gute Zeit diesen Sommer über verbracht hast. Und ja, wieder tolle Themen, die wir heute diskutiert haben. Was mich ein bisschen nachdenklich stimmt, ist der Teil über den Besuch von Putin in Alaska und wie er dort empfangen wurde. Man kann einfach nur hoffen, dass es vielleicht doch ein guter Schub war in die richtige Richtung und dass wir bald positive Ergebnisse und zu einem Ende dieses Ukraine-Kriegs kommen. Und wenn es dem dann so sei, dann war das eine gute Aktion, die wir dort in Alaska live verfolgen durften vergangene Woche.
Ja, du, da kann ich dir nur zustimmen. Ich mache mir da auch große Sorgen und versuche auch die Hoffnung nicht aufzugeben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass da einfach wahnsinnig viele Menschen dran hängen und dass das hoffentlich doch noch irgendwie möglich sein wird, den Frieden langfristig zu etablieren. Vielleicht können wir dann hoffentlich auch verhindern, dass diese gedankenlesende Technologie uns nicht das ganze Leben durchforscht, weil ich möchte doch ganz gerne ein bisschen meine Privatsphäre behalten. Ich freue mich auf nächstes Mal.
Ich auch und bis dahin sag ich tschüss.
Tschüss.